kennt sich, man schätzt sich. Der Podcast mit Tino Casali und Mario Hochgerner.
Mario, wie viele Schritte bist du denn heute schon gegangen?
Ich habe keine Ahnung. Da überfragst mich jetzt gerade. Aber ich kann am Handy nachschauen, wenn du magst.
Ja, sehr kurz. Gerne, parallel. Und kannst du mir dann vielleicht deine Daten erzählen von deinem Durchschnittspuls im letzten Quartal?
Hast du das? Nein, das kann ich da gar nicht erzählen, weil da auf das schaue ich nicht. Aber Schritte schaue ich tatsächlich. Und heute sind es nur 5.470. Das ist schwach. Normalerweise bin ich zwischen 8.000 und 12.000. Also oft bei 10, weil ich einen Hund habe.
Und der will in der Früh. Würdest du dich als Datenmensch beschreiben? Dementsprechend. Schaust du da öfters hin?
Ich bin so ein bisschen, also ich bin begeistert, wenn Daten ins Spiel kommen, also gerade im Fußball, extrem begeistert, aber ich bin einer, der trotzdem die Entscheidung mit dem Herzen trifft und nicht nach Zahlen oder nach Daten. Also das habe ich vor allem gemerkt, wo ich Fußballtrainer war in den letzten 3 Jahren dann auch und wir irgendwie von Spielern gehört haben, ja, so und so viel sind sie unterwegs und dann vertraue ich doch eher auf mein Gefühl als auf die Daten. Tino, wie ist es bei dir? Schaust du nach jedem Training, ob es eh passt?
Ich schaue drüber, ich schaue ein bisschen, wo ich mich im Vergleich zu den Kollegen befinde. Aber ich bewerte es auch nicht über, sagen wir mal so.
Und hast du Erfahrungen gemacht, dass du sagst, Daten waren für dich förderlich oder hinderlich?
Naja, bei mir ist es so, dass ich mit meinem Athletiktrainer, mit meinem privaten, mit dem Günther Stocksreiter, also wir testen meine Sprungkraftwerte, Maximalkraftwerte und so weiter und so fort. Also da haben wir jetzt echt schon über Jahre einen schönen Verlauf und ja, würde man sagen, mit den Daten beschäftige ich mich viel, sehr viel sogar, und da habe ich sehr positive Erfahrungen. Aber es gibt natürlich auch den Klassiker nach Spielen, dass der Trainer reinkommt mit einem Zettel in der Hand und sagt, meine Herren, mit den Laufwerten reißen wir mal gar nichts. Also natürlich gibt es das auch, dass mit Daten negative Erfahrungen, dass es die gibt.
Ja, und man muss ja sagen, vor allem im Transfergeschäft werden Daten immer wichtiger. Und wir wollen eine Podcast-Folge heute auch mal den Daten widmen. Weil, genau. Tino, über das haben wir noch nie gesprochen.
Überhaupt nicht. Da haben wir einen richtigen Datenfuchs heute eingeladen.
Bitte unseren Gast vor.
Ein herzliches Willkommen in unserer Runde, Mats Beckmann von Create Football. Servus, Mats.
Ja, servus, Tino. Servus, Mario. Danke für die Einladung.
Man hört schon raus, Mario, der Mats, der kommt aus dem hohen Norden.
Aus Deutschland. Ja, und ich habe mich schlau gemacht. Die Firma ist richtig gut unterwegs. Habe da heute mit Marc Bärenbeck gesprochen, mit dem ich ja ganz eng bin. Und der war da mit euch ja auch in der Gründungsphase, glaube ich, so ein Stück weit Unterstützer oder vielleicht auch Sparring-Partner beim Transfer-Update. Und ich soll schöne Grüße ausrichten, Mats.
Ja, liebe Grüße zurück an Marc, der ja die Seiten gewechselt hat von der Berichterstattung hin zum Beratertum. Das stimmt, wir haben mit dem Transfer-Update fast schon begonnen, kann man sagen, in Deutschland bei Sky Sport News, wo wir sehr viele Spieler dann anhand von Daten eingeschätzt haben und Transferanalysen erstellt haben, was wir bis heute tun für das Format. Und das stimmt, das war so ein bisschen der Kickstart sozusagen, weil das jetzt ja nicht so klassisch ist, dass man mit Sky als Partner anfängt, sondern ja doch eher sich immer von unten nach oben arbeitet, was auch immer unser Ziel war und ist. Aber tatsächlich ist da viel dran.
Mats, ganz kurz zum Starten. Wer bist du, was machst du für alle, die vielleicht die Firma kennen, aber den Gründer dahinter noch nicht so?
Ja, ich habe 2020 gemeinsam mit Quirin Stehr, meinem Mitgründer, angefangen, dieses Feld Fußball Consultancy für Datenanalyse aufzubauen. Und zum damaligen Zeitpunkt war das so, dass das noch gar nicht so verbreitet war. Es gab natürlich viele Tools, die es am Markt gibt und heutzutage sind sogar noch mehr geworden. Aber woran es gefehlt hat, haben wir relativ schnell gemerkt in der Corona-Zeit, nämlich an der richtigen Schnittstelle. Also ich habe Daten. Wie nutze ich diese Daten? Welche Erkenntnisse erziehe ich da draus? Was ist die richtige Interpretation? Was kann ich mitnehmen? Was sollte ich vielleicht auch eher außen vor lassen, weil es einfach nur so ein Störgeräusch ist, wie man auf Deutsch schon übersetzt sagen würde. Und da haben wir uns komplett drauf fokussiert und haben immer versucht, aus der Praxis heraus zu übersetzen, was wir eigentlich in den Daten sehen wollen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz viele, die ein ähnliches Feld bedienen wie wir, eher andersrum angehen, die dann meistens einen Data Science Background haben und von der technischen Seite herkommen. Und wir kommen so aus dieser totalen Fußball-Nerd, Fußball-Freak, alles schauen Richtung und haben uns quasi dieses Datenwissen angeeignet, wenn man so möchte. Also wir sind im Grunde genommen in dem Feld, wo wir sind, Quereinsteiger. Ich selber habe einen Bachelor in Unternehmensführung, also ist auch eher ein wirtschaftliches Feld und jetzt nicht unbedingt ein technisches. Und so war dann unser Weg, dass wir gesagt haben, hey, wir können Vereine und vor allem auch die Entscheider dabei unterstützen, eine richtig gute Entscheidung zu treffen, wenn sie eben die Informationen, die in den Daten liegen, dann auch mit einbeziehen können in ihre Entscheidung und jetzt nicht nur eine Zahl präsentiert bekommen, wie man es vielleicht aus Videospielen kennt oder aus dem Football Manager oder aus FIFA oder woher auch immer, wo man dann sagt, hey, der Spieler ist jetzt eine 80 und der andere ist eine 77 und dann ist der 80er ja besser. Das funktioniert so schlichtweg nicht und das ist aber etwas, was viele Tools am Markt suggerieren, wo wir einfach versuchen, mehr Tiefe reinzubringen, Kontext reinzubringen, um dann wirklich auch fundiert erklären zu können, warum wir jetzt Spieler A bevorzugen und Spieler B vielleicht mit einem Fragezeichen versehen. Und das ist so die Geschichte hinter Create Football. Wir sind 4 Leute insgesamt, also ein ganz kleines Team weiterhin, weil wir extrem auf Qualität setzen und mit wenigen Vereinen sehr viel aufbauen wollen und jetzt nicht dass die Ambition haben, mit 30, 40, 50 Vereinen was zu machen, überall so ein bisschen dran zu sein. Das ist dann nicht das, was wir uns vorstellen, sondern wir wollen wirklich viel Einfluss nehmen auf das, was im Geschäft gerade passiert.
Verständnistechnisch, wo bezieht ihr eure Daten her? Also wo habt ihr diese Anzahl an Daten? Die ist ja nicht so easy zu kriegen, oder? Also wie habt ihr das aufgebaut, dass ihr da verlässliche Daten habt?
Ja, genau. Also wir kooperieren hauptsächlich mit Opta. Das ist unser Hauptdatenlieferant, die ja auch sehr viele andere Plattformen wiederum bespeisen, bespielen, die es da so gibt. Wir ergänzen das dann immer mit Datenanbietern, die uns nochmal eine neue Facette geben. Also dazu zählt dann eben Skill Corner für alles, was physische Metriken anbelangt, was ich eben schon meinte, Laufdistanz, intensive Läufe, Sprints, Tempo und so weiter. Und wir haben noch eine ganze Bandbreite an Tools, wo wir einfach uns so einen Überblick verschaffen, würde ich sagen. Also gerade wenn wir jetzt Märkte screenen, wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt die erste österreichische Liga uns genauer anschauen, dann gehen wir häufig so vor, dass wir erstmal gucken, hey, welche Spieler sind denn grundsätzlich interessant, wo lohnt es sich denn genauer hinzuschauen und bei diesen Spielern gucken wir dann einfach mehr ins Detail rein. Und dazu haben wir dann noch eine ganze Palette, ich würde sagen, es sind bestimmt so 10 bis 15 Tools, die wir ab und zu mal frequentieren, die wir einfach dann noch mit dazu ziehen. Genau. Aber das ist, glaube ich, schon ein besonderer Ansatz, weil ja viele Tools am Markt natürlich ihr Tool verkaufen und wir verkaufen eher unsere Dienstleistung auf Basis der Tools, die wir uns auch selber einkaufen. Also ist nicht ganz einfach und vor allem.
Also ihr kauft Daten ein, um sie dann interpretieren zu können.
Genau, richtig. Also wir geben die Daten nie 1:1 raus, das dürften wir auch gar nicht gemäß Vertrag, sondern wir arbeiten dann mit den Erkenntnissen, die wir daraus ziehen und das ist das, was wir letztlich bereitstellen.
Mats, du hast schon gesagt, Sky Transfer Update, da wart ihr ja sehr präsent oder seid ihr sehr präsent. Mit wem arbeitet ihr noch zusammen? Es ist ja nicht nur die Medienseite.
Genau, aber wenn wir die Medienseite weiter ausführen wollen, wir haben in Deutschland einige Partner, die im TV-Bereich zu verorten sind, gerade mit RTL schon seit vielen Jahren für die Europacup-Übertragung, dort ja auch regelmäßig mal österreichische Vereine dabei gehabt, die wir dann analysieren durften. Wir haben für die Öffentlich-Rechtlichen die Großturniere begleitet, gerade auch bei den Frauen, was für uns ein ganz neues Feld war, wo wir uns auch sehr reinarbeiten mussten, weil wir jetzt nicht diesen Stamm hatten an Wissen, wo man zu jedem Spieler irgendwas im Kopf hat. Bei den Spielerinnen war das doch ein Neuland für unser gesamtes Team, was aber sehr viel Spaß gemacht hat, sich dann einfach damit mehr auseinanderzusetzen. Und im Clubbereich ist es so, dass wir gerade mit Vereinen aus dem Ausland ziemlich viel machen. Gerade Sydney FC ist da einer unserer größten Kunden. Wir haben mit Go Ahead Eagles aus Holland eine Kooperation, die den Pokalsieger geholt haben im letzten Jahr, jetzt europäisch spielen dürfen, wo wir ein bisschen unterstützen durften. Rot-Weiß Essen zählt zu meinen Partnern mit dazu, worüber wir auf jeden Fall reden dürfen. Dann dazu kommen eben noch einige Vereine, wo Diskretion gefragt ist, darunter auch noch einige sehr große Vereine, die sogar in der Champions League unterwegs sind, wo wir allerdings eine Verschwiegenheitserklärung haben und uns dementsprechend auch dran halten.
Da hake ich gleich mal ein, weil ich ja von der Medienseite komme. Wie oder wie unterscheidet sich die Daten, die ihr für Medienunternehmen aufbereitet, im Gegensatz zu Clubdaten oder zu Agenturen oder auch für Spieler? Weil ich merke ja, wenn ich als Kommentator eine Mappe kriege, und ich möchte jetzt keine Konkurrenzfirmen von dir nennen, da kriegst du teilweise 90 Seiten und musst dich durch diesen Dschungel kämpfen, und das ist mehr Vorbereitung als für ein Spiel selbst. Wie schafft ihr es, den Kommentatoren, den Moderatoren, das auf den Punkt zu bringen?
Eine sehr intelligente Frage und auch absolut
berechtigt. So ist er, der Mario.
Jawohl! Das schon, und ja, das schon nach 9 Minuten. Frage.
Ja. Ja, nein, also ich kann da mal ein bisschen weiter ausholen. Also gerade wenn ich zu Podcast eingeladen bin oder ich bin auch viel in Seminaren noch unterwegs, für Hochschulen unter anderem, da ist es dann oft so, dass man so sehr platte Fragen gestellt bekommt und dann sich so denkt, ja, wenn du halt mal recherchierst oder mal 2 Minuten googelst, dann weißt du es halt auch, dann brauchst du mich nicht fragen. Aber das macht absolut Sinn. Es ist so, dass es bei den TV-Mappen, die wir erstellen, dass wir uns da auf das Wesentliche reduzieren. Und ich glaube, dass es so ist, dass sich unsere Mitbewerber, dass die weniger uns auf dem Schirm haben als wir sie, was, glaube ich, ein großer Vorteil ist, weil man sich dann sehr nach den Bedürfnissen richten kann, die eine Sendeanstaltnummer hat. Und das ist möglichst viel Information auf möglichst wenig Platz. Und genau das haben wir von Beginn an umgesetzt. Also unsere Analysen umfassen genau eine Seite, nicht 90, nicht 120, sondern eine. Und wir bringen es auf dieser einen Seite auf den Punkt und sagen, wie spielt Mannschaft A grundsätzlich, wie spielt Mannschaft B, wer sind die Schlüsselspieler auf beiden Seiten oder Schlüsselspielerin, wie gesagt, im Frauenbereich, und was sind die Keys to Win? Und das ist dann, glaube ich, das, wo wir uns nochmal extrem abheben, weil wir dann eben sagen, hey, was sind denn jetzt die Schlüssel zum Sieg für die Mannschaft A? Wo matchen die Stärken von A mit den Schwächen von B? Und das versuchen wir zu kombinieren. Das ist natürlich sehr viel spielanalytische Arbeit, die dahinter steckt, und auch deutlich mehr Aufwand, als man dann erstmal hinter einer Seite vielleicht vermuten mag. Aber es ist eben so, dass viele Kommentatoren da voll des Lobes sind. Also wir haben bisher, glaube ich, noch niemanden gehabt, der gesagt hat, ja, nee, bleib mir weg damit, brauche ich gar nicht. Ganz im Gegenteil, eigentlich jeder sagt, es ist ein totaler Mehrwert. Wir haben mit Tom Bartels unter anderem Kontakt gehabt, der ja nun wirklich einer der größten deutschen Sportkommentatoren ist, die es im Moment
gibt. Mach ihn, ja, mach den!
Ja, genau, man kennt den legendären Satz. Und ich weiß halt, dass Tom, den wir auch selber schon mal im Podcast hatten, unglaublich akribisch ist in der Vorbereitung und einer der wenigen, der sich wirklich diese 90 bis 100 Seiten auch alle durchliest. Trotzdem hat er zu uns gesagt, dass es ein absoluter Mehrwert ist, weil es eben auf wenig Platz zusammengefasst ist. Wir haben inzwischen eine neue Variante, die jetzt, wo wir uns sogar verdoppelt haben, jetzt sind 2 Seiten, das ist bahnbrechend, und wo wir halt 2 Dienstleistungen miteinander kombiniert haben. Und das ist jetzt, glaube ich, nochmal intensiver, weil du einfach noch mehr Facts zu den Spielern dann hast. Und diese Kombination ist halt deswegen so interessant, weil du als Kommentator davon profitierst, du kannst als Experte davon profitieren, als Redakteur im Vorwege, im Nachwege, bei Interviews. Du kannst es an so vielen Stellen nochmal anwenden, weil du einfach immer so einen auf den Punkt gebrachten Fakt dann daraus entnehmen kannst und dir auch sehen kannst, wo rührt es denn her? Also wo kommt es denn her? Warum ist eine Mannschaft zum Beispiel sehr rechtslastig? Warum spielen die so oft über die rechte Seite? Haben sie da einen Spieler, der viele Pässe spielt oder weil der besonders schnell ist? Oder woran liegt das? Und da konzentrieren wir uns immer sehr stark drauf, dass wir einfach immer diesen Kontext gewährleisten. Und wenn du das jetzt vergleichst mit dem Clubbereich, mit dem Beraterbereich, ist es natürlich ein anderer Detailgrad nochmal, weil du es bei Medien ja versuchst, so zu
einfach
beschreiben,
zu halten wie möglich.
Dass du als Kommentator oder als Experte das eigentlich 1:1 so erzählen kannst, sodass es eine breite Masse auch versteht, was damit gemeint ist. Und im Clubbereich muss es natürlich nochmal tiefergreifend sein, dass du entsprechend da gewisse Situationen schilderst, Spieler auch vergleichst, noch mehr visualisierst. Da geht das dann mehr in diese Richtung, das Auge ist mit sozusagen, weil du es ja nicht nur präsentierst oder erzählst am Telefon, sondern ja häufig auch irgendwas vor dir hast als PDF, was du dann ausgeschmückt dir angucken kannst oder mit deinem Scouting-Team teilst. Das geht dann nochmal in eine andere Richtung, in eine tiefgreifendere Richtung.
Mhm. Mats, das ist ganz viel Theorie und vor allem jetzt, wenn wir jetzt in die Praxis ein bisschen rübergehen, jetzt kommt ein Verein auf euch zu und sagt, die Transferphase steht dann langsam vor der Tür. Auf welche Daten schauen Vereine am meisten? Was sind so die Facts, wo man sagt, aha, aktuell auf das wird am meisten geschaut?
Ja, also erstmal hoffe ich, dass der Zeitpunkt früher ist als kurz vor der Transferperiode. Wir erleben das nämlich in der Praxis oft genug, dass Vereine wirklich im Mai, teilweise im Juli auf uns zukommen und sagen, ja, wir suchen jetzt nochmal den perfekten Spieler für das Profil. Und wir dann sagen, ja, wenn wir das vor 3 Monaten gemacht hätten, dann hätten wir jetzt eine 5-fache Auswahl an Spielern, die super gepasst hätten, ablösefrei sind. Jetzt zu dem Zeitpunkt wird es natürlich immer schwieriger. Aber ja, wo die Vereine am meisten drauf schauen, ist, würde ich sagen, vor allem die Athletik. Also der Trend geht ganz klar zur Athletik, dass geschaut wird, wie schnell ist ein Spieler in der Spitze, wie viele intensive Läufe, wie viele Sprints. Das spielt eine wesentlich größere Rolle als vor ein paar Jahren. Was daran liegt, dass die Datenverfügbarkeit deutlich höher ist. Also früher war es so, dass die Vereine vor allem für ihre eigenen Spieler diese Daten haben, diese physischen Daten, wie man so schön sagt. Inzwischen ist es so, dass man die eben auch von anderen Vereinen sehr gut einsehen, vergleichen und dann eben auch ja einen guten Quervergleich ziehen kann, wie jetzt ein Spieler denn im Vergleich abschneidet. Und das macht doch sehr viel aus. Persönlich denke ich, dass man immer ein wenig antizyklisch vorgehen sollte. Das ist auch immer mein Rat an die Clubs, mit denen wir arbeiten, dass man, wenn alle versuchen, Umschaltfußball zu spielen, dann vielleicht mal versuchen sollte, mehr auf Ballbesitz zu gehen und dann eben andere Spielertypen zu suchen als die meisten anderen Clubs. Gerade wenn man nicht das meiste Geld hat, empfiehlt es sich immer, einen etwas anderen Weg zu gehen. In Deutschland haben wir Elversberg zum Beispiel unterstützt, die jetzt ja auch wieder eine sehr gute Rolle spielen in der zweiten Liga, die eben genau das gemacht haben und gesagt haben, hey, wenn wir Flügelspieler haben, die vielleicht nicht mal die 31 km/h knacken, dann macht das nichts. Solange die spielstark sind, auf engen Räumen agieren können und uns Chancen kreieren, ist uns das egal. Und wenn man dann so rangeht und du gehst dann davon aus, okay, wir suchen einen Spieler, der soll Chancen generieren, ob er das durchs Tempo schafft oder durch enge, feine Bewegung, durch ein gutes Passspiel, das ist zweitrangig, dann hast du natürlich wieder einen anderen Spielerpool offen, was am Ende dasselbe Ergebnis hat, nämlich eine kreierte Chance, aber auf einem verschiedenen Wege dorthin kommt und vielleicht das vermeintlich unattraktivere Profil dann am Ende ist. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ist das der Trend, also ganz stark Athletik. Polyvalenz ist dann der zweite Punkt, also Spieler auf mehreren Positionen einsetzbar sind, gerade wenn man auch europäisch noch dazu spielt, umso wichtiger. Und es wird immer mehr nach Talent eingekauft. Also es wird eher das Potenzial gekauft als die tatsächliche Leistung, die der Spieler jetzt gerade abrufen kann. Das sehen wir auch als starken Trend gerade am Markt, dass doch für Spieler, die teilweise nicht mal 500 Minuten Einsatzzeit bekommen haben bei den Profis, schon irre Summen hingelegt werden und man sozusagen sieht, was kann denn der Spieler leisten, wenn er eine komplette Saison durchspielen würde und sein Leistungsniveau so halten würde. Also es ist so ein bisschen Gamble, aber eben auch mit sehr hohem Geldeinsatz inzwischen.
Also Tino, mich hat der Mats, mich hat er voll. Ich ja, bin voll into it im Thema. Ja, ja, ja. 1000 Fragen. Aber mach du mal.
Ja, ich habe eine passende Frage mitgenommen von unserem Freund des Podcasts, Mats. Wir haben da einen Kollegen, einen Ate Nohio, der ist selber Spieler gewesen, ist aktuell Co-Trainer beim SC Altach, Co-Trainer der kosovarischen Nationalmannschaft. Der darf immer eine Frage stellen. So, war selber Stürmer, war in England und in die Richtung geht auch seine Frage.
Ich hätte eine Frage, da hätte ich gleich eine Frage, kurze Frage gestellt. Da wollte ich einfach nur fragen.
Atte is asking.
Servus Mats, freut mich, dass du dabei bist bei unserem Podcast. Einen Datenguru haben wir noch nie gehabt. Deswegen eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und meine Frage auch gleich dazu. Also, als ich noch Spieler war in England, haben ja die Vereine begonnen, so quasi Spieler auszusuchen. Based on data. Und ja, was sind denn dann die positiven bzw. negativen Aspekte bei einem Transfer, wenn man nur auf die Daten schaut? Vielleicht kannst du uns ja da näheren Einblick geben. Danke dir, ciao.
Ja, sehr coole Frage. Soll ich direkt was dazu sagen?
Ja, unbedingt.
Also ich glaube erstmal, dass die Vorteile überwiegen. Es wäre auch schlecht, wenn ich das anders sehen würde, weil ich ja in dem Feld tätig bin, logischerweise. Ich glaube, dass man sehr gut daraus bestimmen kann, wie ein Spieler optimal eingesetzt wird. Also was sind so die Needs von einem Spieler? So, wen braucht er neben sich? Wen braucht er hinter sich? Das kann man anhand von Daten ziemlich gut definieren und man kann sich auch sehr gut die eine Saison raussuchen, wo der Spieler seine Bestleistung gezeigt hat. was ja doch bei einigen Spielern so der Fall ist. Wir hatten den Fall mal vor, ich glaube, einem Jahr, als wir Luca Waldschmidt aus der Bundesliga analysiert haben. Das war für mich das eindrucksvollste Beispiel, weil Waldschmidt einige Stationen hatte, wo er gar nicht klargekommen ist. Und einige Stationen, wo er ziemlich gut funktioniert hat, wo er dann ja sogar Nationalspieler wurde in Deutschland. Und wir haben uns vor allem auf diese eine Saison konzentriert, wo er seine Bestleistung abgerufen hat und haben gesagt, okay, so muss er eingesetzt werden, damit er an die 100% kommt, aus sich rausholen kann. Und ich glaube, wenn man datenbasiert vorgeht, kann man genau das schaffen, dass man weiß, okay, wenn diese Faktoren gegeben sind, dann funktioniert dieser Spieler besonders gut auf dem Feld. Und ich muss jetzt als Verein natürlich dafür sorgen, dass ich diesen Spieler in diese Rolle bringe. Wenn ich aber sage, ich hole einfach nur den Spieler und jetzt stelle ich dem Trainer einfach den Spieler hin und jetzt soll er damit was machen und wir sind ja in der Umschaltmannschaft, ich bleibe mal bei dem Beispiel und wir haben jetzt einen Spieler, der ist nochmal technisch halt eine Ecke besser als der ganze Rest und jetzt kann der ja dafür sorgen, dass wir Chancen kreieren. Es wird vermutlich schwierig werden, diesen Spieler dahin zu bringen, dass er in diesem Spielsystem seine Rolle bestmöglich ausfüllt. Auf der anderen Seite, wenn wir über die negativen Aspekte sprechen, ist natürlich immer Charakter der größte Punkt, den man datenbasiert so nicht abbilden kann. Man kann jetzt inzwischen ja auch schon relativ viel machen, auch gerade mit KI, indem man auswertet, was hat der Spieler denn so erzählt in Interviews, wie gibt er sich nach außen, was für eine Persönlichkeit vermittelt er. Aber das ist natürlich nur eine Annäherung, würde ich mal sagen. Und bei weitem noch nicht das, wie der Spieler wirklich tickt. Das kann man natürlich sehr, sehr schwer mit einkalkulieren und man läuft, glaube ich, ein bisschen in die Gefahr, dass man diese Leader-Typen nicht so wirklich im Kader hat. Gerade wenn diese Spieler eben nicht das beste Datenset haben, wo man sagt, boah, ja, mittelmäßig, wenn ich jetzt einen vergleichbaren Spieler habe und der ist noch ein bisschen günstiger, vielleicht auch im Gehalt, dann würde ich mich vielleicht für den entscheiden, aber lasse einfach den Charakter dann außen vor. Also das ist, glaube ich, so der größte Punkt. Physis ist noch ein Punkt, also wie stämmig ist ein Spieler, wie robust ist ein Spieler, was man dann an den Zweikampfwerten so ein bisschen ableiten kann, aber rein aus den Daten geht ja nicht hervor, was für ein Körperbau der jetzt genau hat. Das ist für mich so die zweite Facette, wo man einfach ein bisschen vorsichtig mit umgehen muss und ja, ein bisschen gucken muss. Und das dritte sind dann für mich so die Schnäppchen am Markt, wenn man so möchte. Also die Spieler, die einfach weg wollen, die vielleicht auch einen regionalen Bezug haben, die vielleicht in ihre Heimat zurückwechseln wollen, die du vielleicht datenbasiert gar nicht auf dem Schirm hättest, dass der Spieler überhaupt Lust hätte, zu deinem Verein zu wechseln. Das weißt du einfach dann aus dem Markt heraus, wo wir auch gerade unseren größten Fokus dran setzen, so fürs neue Jahr, dass wir dort einfach noch stärker werden, mit Berateragenturen noch mehr kooperieren, um einfach zu wissen, wer sind denn jetzt die Spieler, die auf jeden Fall auf den Markt kommen, was können die und zu welchen Vereinen könnte man die Spieler bestmöglich dann bringen, also wo könnten sie sehr gut funktionieren, um das von der Seite anzugehen. Das wäre jetzt so meine Stellungnahme zur Frage, die hier eingesendet wurde.
Mats, eine meiner Lieblingsfragen, die ich immer wieder gestellt kriege, ist natürlich, Dino, wie ist das Niveau in Deutschland in der zweiten Liga im Vergleich zur österreichischen Bundesliga? Was ist besser, was ist schlechter? Ist ganz schwer immer zu beantworten, so Ligen vergleichen. Was sagen da die Daten? Die österreichische Bundesliga im Vergleich zu anderen europäischen Ligen? Oder vielleicht sogar zu den deutschen Profiligen?
Ich hoffe, ich mache mich nicht so unbeliebt jetzt mit meiner Antwort bei eurer Hörerschaft. Ich muss sagen, aus der Fernperspektive und auch aus der Datenperspektive hat es lange Zeit gar nicht so schlecht ausgeschaut mit der österreichischen Liga. Sie ist natürlich schwächer als die erste Bundesliga in Deutschland. Ich glaube, da wird mir, glaube ich, jeder zustimmen. Aber sie ist über weite Strecken doch eine ganze Ecke besser gewesen als die zweite Liga in Deutschland. Ich muss sagen, ich hatte mal das Vergnügen, den direkten Vergleich zu haben, dass ich ein Spiel in Österreich gesehen habe und am nächsten Tag ein Spiel aus der Serie B. Aus Italien, was ja örtlich gesehen nicht so weit voneinander entfernt ist. Und ich war echt etwas erschrocken, weil ich schon der klaren Meinung war, dass das Ligenlevel in der zweiten italienischen, also der Serie B, besser war als in Österreich. Die Datenlage heute gibt es her, dass es ziemlich genau auf einem Level ist, dass Österreich also leicht, wirklich nur leicht drunter liegt vom Level her unter der Serie B und auch leicht unter der zweiten deutschen Bundesliga. Was aus meiner Sicht daran liegt, dass in der zweiten Liga jetzt inzwischen ja einige große Vereine abgestiegen sind, die dort am Start sind, die auch etwas finanzkräftiger sind, als vielleicht es vor 5 Jahren der Fall war in Deutschland und dass du dadurch natürlich nochmal auch spielertechnisch mehr Anziehungskraft hast für Akteure, was dann das Gesamtniveau etwas steigert und ein bisschen ausgeglichener macht, als es lange Zeit der Fall war. Und in Österreich hast du, glaube ich, den Punkt, dass natürlich RB Salzburg als so der Krösus in den letzten Jahren schon klar abgebaut hat, aus meiner Sicht. Ich finde schon, dass es insgesamt nicht nur die Teamleistung, sondern auch die Einzelspieler, da sind ja viele weggegangen, die aber nicht so stark replaced worden sind, wie es in den Jahren davor oft war. Und du hast Sturm Graz gehabt, die auch da einen guten Eindruck gemacht haben, natürlich auch gerade unter Trainer Ilzer, was, glaube ich, viel ausgemacht hat, die so ein bisschen die Zugpferde waren, wo ich jetzt einfach schon diesen Trend sehe, dass du daran nicht wirklich anknüpfen kannst und dass du echt Probleme hast, auch international dich zu behaupten mit den Spielern, die dir gerade zur Verfügung stehen.
Spannend. Und auf welcher Datenbasis analysierst du das? Also wenn ihr jetzt Ligen vergleicht, welche drei Hauptwerte sind da entscheidend? Ist es dann die intensiven Sprints oder was sind das für Daten?
Ja, also gerade Intensität ist schon ein Riesenthema, gerade bei diesen Vergleichen, weil du natürlich ganz klar siehst, dass die englische Premier League, die, glaube ich, jeder von uns als die stärkste Liga achten würde, dort auch mit Abstand am besten abschneidet, weil es einfach ein stetiges, schnelles Wechselspiel ist, was dort herrscht. Und du suchst natürlich idealerweise nach Ligen, die dem erstmal nahe kommen, wo du dann ja darauf schließen kannst, dass es in eine ähnliche Richtung geht, wo du dann natürlich nochmal untersuchen musst, wie sieht denn das Spiel jetzt aus. Tschechien zum Beispiel hat auch eine sehr intensive Liga, was aber daran liegt, dass eigentlich permanent über Außen gespielt wird und dann andauernd Flanken reinkommen, die jetzt aber nicht immer zu besonders viel führen, bei den Top-Teams dann nochmal eher als bei den kleineren, aber das macht spielerisch jetzt aber nicht so viel her. Und da schneidet Österreich einfach insgesamt nicht besonders gut ab, was eben an diesem großen Split einfach liegt in der Liga, dass du mit Salzburg, Graz und für mich auch der LASK drei Teams hast, die da recht gut drin sind und ganz gute Werte haben, aber sehr viele andere Teams, die doch eher weit unterm europäischen Durchschnitt liegen, was eben Intensität, Sprints und so weiter anbelangt. Wir haben eine Art Elo-System aufgebaut, das ähnlich funktioniert wie beim Schach, wo du ja, wenn du europäisch vor allem auch oder auch innerhalb der Liga gegen stärkere Gegner spielst und du gewinnst, bekommst du halt mehr Plus, wenn man so möchte, als wenn du jetzt gegen den Tabellenletzten gespielt hast und hast irgendwie 3-0 gewonnen. Danach berechnet sich die Teamstärke pro Team, also für die einzelnen Teams, wo wir dann halt den Durchschnitt wieder ganz gut nehmen können und diesen heranziehen können, um zu sagen, hey, ein durchschnittliches Team in Österreich ist in etwa vergleichbar mit XY. Und so ist bei uns so die Herangehensweise, also einmal aus der Datenseite, vor allem Stichwort Athletik, plus dann eben dieser europäische Vergleich, sage ich mal, den wir damit reinbringen. Und gucke ich auch ein bisschen auf die Marktwerte bei Transfermarkt, was natürlich jetzt auch sehr subjektiv ist, wenn wir ehrlich sind. Aber es gibt ja trotzdem so einen groben Eindruck davon, wie stark die Liga besetzt ist und auch wie stark sie auch nachgefragt wird von Vereinen, was natürlich auch immer ein klarer Indikator ist, wenn eben Teams aus höheren Ligen sich dort bedienen in der Liga, spricht das ja erstmal auch für dich als Ausbildungsliga, sage ich mal, dass du eben interessant bist, dass du interessante Spieler hast für größere Mannschaften.
Aber was sind so die europäischen Ligen, mit denen sich Österreich aktuell misst von den Daten her? Wo befindet sich da die Bundesliga?
Also ich finde, sehr vergleichbar ist sowohl Schottland. Schottland ist ein bisschen so ein Sonderfall, weil du natürlich mit den Rangers und mit Celtic zwei sehr starke Mannschaften hast, die auch europäisch bestehen können. Und dahinter viele Mannschaften, die in etwa ein Niveau haben. Die finde ich sehr vergleichbar und am dichtesten dran sehe ich Dänemark. Also für mich ist Dänemark, die ich jetzt ja auch hier aus dem Norden, habt ihr eben schon einleitend gesagt, dass ich hier aus der Grenzregion komme, Deutschland, Dänemark. Insofern schaue ich da sehr viel Fußball und da finde ich schon, dass das ein sehr, sehr vergleichbares Level ist, auf dem sich die dänische Liga befindet im Vergleich auch zu Österreich. Allein schon die Ligengröße, die nicht besonders groß ist, sondern eben wenige Teams, die aber alle ganz gut miteinander konkurrieren können, wo du jetzt nicht so riesen Unterschiede hast zwischen den Tabellenregionen.
Kannst du dir dann trotzdem erklären, warum aktuell sind, glaube ich, 28 Österreicher bei 14 Bundesliga-Vereinen in Deutschland unterwegs? Ich glaube, wir haben die zweitgrößte Legionärszahl nach den Franzosen in der deutschen Bundesliga. Kannst du dir datentechnisch erklären, warum das so spannend ist? Weil für mich der erste logische Punkt ist natürlich die Kultur, die Sprache, die ist ein logischer Punkt. Aber lässt es sich auch datenmäßig erfassen?
Nicht wirklich, glaube ich. Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Profile an, die ausgebildet werden. Da würde ich mal behaupten, dass gerade dieser Einfluss von Ralf Rangnick da natürlich auch eine Rolle spielt, dass du gerade in den Nachwuchsteams beim ÖFB ja auch eine sehr gegenpressing-lastige Spielweise hast, die natürlich vielen Teams aus der Bundesliga erstmal ganz gut gefällt. Gerade diejenigen, die auch versuchen, erstmal ja Intensität aufs Feld irgendwo zu bekommen. Und das sind dann eben auch die Spieler, die relativ früh das Land verlassen und dann eben auch in Deutschland ganz gut Fuß fassen. Neben dem Sprachsektor natürlich, du hast es angesprochen, Kultur, Sprache, Riesenpunkt, gerade auch bei den Teams, die eher wenig auf Internationalität setzen, gerade auch in Deutschland.
Heidenheim zum Beispiel.
Natürlich sehr praktisch, genau. Ja, Heidenheim hat da so gut wie gar keine ausländischen Spieler. Insofern ist es da natürlich nochmal eine Spur interessanter, sich dann Österreicher mit ins Team zu holen, wo du einfach weißt, das ist nochmal ein Markt. Deutsche Clubs schauen da auch sehr viel hin. Also ich finde das auch meines Erachtens sogar zu extrem, dass zu sehr in die Zielmärkte geguckt wird. Was macht Österreich? Was macht Holland? Bisschen noch Belgien. Polen zum Beispiel gar nicht, so was sich mir teilweise überhaupt nicht erschließt, und ich glaube, es liegt dann eher an den kürzeren Distanzen, die einige Scouts haben, wo sie einfach dann regelmäßiger bei einigen Spielen sind, wo es dann vielleicht auch leichter fällt, einen Spieler zu verpflichten, den du auch 10-mal live gesichtet hast. Glaube ich, dass viele Vereine da auch diesen traditionellen Weg ein Stück weit gehen und dann eben diese Spieler eher bevorzugen, als vielleicht mal zu schauen, ob nicht in Ecuador oder in der dritten französischen Liga jemand rumläuft, der aber ein absolutes Juwel ist. Das ist, glaube ich, schon nochmal ein Aspekt, den ich jetzt auch nicht nur negativ darstellen will, aber ich glaube einfach, dass es für viele Vereine schon Sinn machen würde, den Blick ab und zu mal etwas mehr zu öffnen und eben nicht nur in dieselben Märkte so reinzuschauen.
Welchen Tipp würdest du den Vereinen geben? Zum Beispiel ein SC Altach, Mittelständler in der österreichischen Bundesliga. Was würdest du jetzt dem SC Altach empfehlen für die nächste Transferphase oder für die nächsten Transferphasen oder generell für die Spielphilosophie? Was wäre so aktuell, wo man sich hinentwickeln müsste?
Da muss der Nucci einmal mit dem Geldkoffer kommen, damit die Antwort von Mats dann in die Tiefe geht.
Also ich muss dazu sagen, wir haben tatsächlich Gespräche geführt mit einem österreichischen Bundesligisten. Das war diesen Sommer, wo wir leider nicht zusammengekommen sind, was, glaube ich, eher daran lag, dass bei dem jeweiligen Verein viele Sachen noch weiter vorangetrieben müssen, bevor man dann sich über so ein breites Feld wie Datenanalyse unterhält, war zumindest die Begründung. Persönlich sehe ich das ein bisschen anders. Ich glaube, dass du gerade mit uns gemeinsam eigentlich sofort starten kannst und sofort Sachen angehen kannst, weil es eben auch unser Anspruch ist, jetzt nicht ein Jahr zu brauchen, um irgendwas aufzubauen, sondern wir wollen eigentlich sofort dir weiterhelfen können, an dem Punkt dich abholen, wo du gerade bist. Und wenn du jetzt auf das Beispiel eingehst, dann wäre mein erster Rat, dass man sich wirklich ganz klar als Sprungbrettclub identifiziert und auch sieht, dass du ganz klar die Philosophie verfolgst, junge Spieler in dein Team einzubauen, idealerweise aus der eigenen Jugend. Wenn nicht, dann eben von anderen Mannschaften, wo es Spieler einfach nicht in den Profikader geschafft haben oder einfach die hintenüber gefallen sind. Dass du diese Spieler einsammelst und ein System baust, das zu den Spielern passt und gar nicht unbedingt andersrum. Also hier sind wir auch wieder bei dem Punkt antizyklisch. Wenn alle Teams versuchen, eine klare Spielidee zu entwickeln, dann mach das Gegenteil. Such dir Spieler, die spannend sind, und bau eine Spielidee, wo diese Spieler reinpassen. Das ist sehr ähnlich zum Modell von Eintracht Frankfurt, was die jetzt gemacht haben, die auch letztes Jahr immer Dreierkette gespielt haben beispielsweise, eine ganz andere Systematik, eine ganz andere Statik im Spiel hatten, die jetzt aber gesagt haben, hey, wir haben jetzt die und die Abgänge und wir haben jetzt nicht vor, nochmal 2, 3 neue Stürmer zu holen, wir holen nur einen Stürmer, also bauen wir einfach das System um und machen es passend zu den Spielern, die wir haben. So aus meiner Sicht sehr smart, weil es einfach auch ein Weg ist, wie ich Leistung maximieren kann und dann weniger übers Kollektiv, sondern über die Einzelspieler, und das wäre die Vorgehensweise, die ich, glaube ich, als kleinerer Club wählen würde, dass ich sage, ich habe meine Youngster, sage ich mal, meine Top-Talente, und die will ich maximal fördern, damit ich diese Spieler dann nach einem Jahr für, muss ja nicht viel sein, 500.000, 800.000 verkaufen kann. Andere Spieler wiederum sehen, hey, die Spieler haben ja im Alltag eine Chance bekommen, sich zu beweisen, die durften dafür spielen, die haben super Leistung gezeigt und jetzt spielen sie in, was auch immer, bei Rapid oder sogar im Ausland oder wo auch immer. Da würde ich mir doch auch als Spieler denken, hey, das kann ein super nächster Schritt sein für meine Karriere, wenn ich da hingehe, weil ich weiß, ich bekomme die Chance. Und ich glaube, da kann man sich immer noch sehr, sehr gut abheben. Und das gilt nicht nur für Österreich, das gilt für sehr, sehr viele Märkte weltweit.
Aber wahrscheinlich braucht man dann schon auch noch gestandene Spieler stützen, oder? Also jetzt nur mit sagen, wir holen uns jetzt die 20 besten Talente, die irgendwo runtergefallen sind, dann wird es wahrscheinlich auch nicht klappen mit.
Nee, es geht für mich nicht um die Masse. Es geht für mich eher so um die Auswahl der Spieler, die richtig spannend sind. Also ich habe lieber 5 Top-Talente im Kader als 10, wo ich denke, ja, wird schon einer schaffen. Das wäre immer mein Ansatz, dann lieber auf Qualität als auf Quantität zu schauen. Und du brauchst immer eine Achse, das ist ganz, ganz klar, dass du eben auch nicht in tiefere Tabellenzonen irgendwo reinkommst, wo du dann ja sowieso irgendwann auf Erfahrung setzen musst, sage ich mal. Also ich finde gerade so die Mittelachse, Torwart, Innenverteidiger, Sechser, idealerweise ein Stürmer. Wenn du da vier Spieler hast, die Leistungsträger sind, wo du weißt, die haben gestandenes Bundesliga-Niveau in Österreich, dann finde ich, hast du mehrere Positionen, wo du dich wirklich gut austesten kannst, wo du dann aber nicht drei 30-Jährige brauchst auf einer Position, wo es fast schon egal ist, welcher spielt, weil die alle sich nicht besonders viel tun.
Das heißt eigentlich, theoretisch könntest du morgen Sportdirektor machen, oder? Aber ist ja nicht dein Plan.
Mir macht auch meine Rolle auch sehr viel Spaß.
Ja. Was wir uns gefragt haben, kannst du datentechnisch sagen, wer aktuell die Top-Talente in Österreich sind?
Tatsächlich ist es so, dass so die Spieler, die ich mir jetzt rausgepickt habe, sich relativ stark auch auf die vorderen Teams irgendwo verteilen. Also ich ratter einfach mal ganz kurz los. Für mich mit einer der spannendsten Spieler, der aus meiner Sicht ziemlich unterm Radar fliegt, ist Chibuike Nwaivo vom Wolfsberger AC, der defensiv irre Werte hat, also letzte Saison schon hatte, die Saison ebenfalls, wahnsinnig viele Aktionen, immer noch trotzdem ballsicher, ist jetzt sicherlich kein Gott im Spielaufbau, aber muss er auch gar nicht sein. Also gerade wenn du jemanden suchst, der einfach seine Defensivaufgaben erledigt, der dazu noch recht schnell ist und physisch stark, dann wäre das auf jeden Fall meine Wahl und bin da doch überrascht gewesen, dass er jetzt im Sommer tatsächlich nicht gewechselt ist.
Bin ich ganz bei dir vom Eindruck. Muss ich sagen, wenn ich jetzt eine Top 11 in Österreich bauen müsste, wäre er dabei.
Hat eine kleine Knieverletzung gehabt im Sommer, vielleicht für dich,
Mats. Stimmt, ja.
Mhm. Ja. Deswegen hat sich da kein Wechsel ergeben. Aber anscheinend, was man so hört, sind da schon einige Millionen Angebote reingeflattert, aber bis jetzt noch nicht angenommen.
Schaut ganz so aus. Darf auf jeden Fall noch weiter seine Leistung so zeigen. Macht, glaube ich, echt Spaß. Im zentralen Mittelfeld, wenn ich so positionstechnisch vorgehe, Romeo Amane von Rapid Wien, der quasi geholt wurde, schon als Replacement, der bei BK Hecken bereits eine super Rolle gespielt hat. Wir haben uns im Team gewundert, dass es nur Rapid geworden ist, in Anführungsstrichen, weil ich schon gedacht hätte, dass er sogar noch einen Schritt weiter geht, was den Club anbelangt. Er hat wahnsinnig gute Werte im Gegenpressing, was ja gerade auch bei sehr vielen Spielweisen einfach dir immer zugutekommt. Wenn du einfach schnell umschaltest nach Ballverlust als zentraler Mittelfeldspieler, gefällt es, glaube ich, jedem Trainer sehr gut, wenn du das machst und dann auch regelmäßig Bälle eroberst. Den finde ich wahnsinnig stark auf der Position. Ich finde Matthäus Taferna ein bisschen unterschätzt. Ist jetzt kein Top-Talent per se, aber hat eigentlich jede Saison Daten, wo wir ihn eigentlich immer mit auf Longlist mit reinnehmen. Selten so als den Spieler, den wir jetzt so als A-Lösung sehen, aber häufig, dass er eben so auf der erweiterten Liste steht, weil er einfach ziemlich konstant auch seine Leistung bringt und da relativ wenig Schwankungen auch drin hat in seinem Spiel.
Spannend, den hätte ich nicht am Zettel gehabt.
Ja, Matthäus Taferna habe ich einige Male gegen gespielt, den finde ich schon gut. Der hat ja
Dynamo Dresden damals, oder?
Genau, Dynamo Dresden ist ja sehr jung. Also ich glaube sogar bei seinem Bundesliga-Debüt war er sogar dabei, glaube ich, gegen Wacker Innsbruck. Da war er richtig gut, als ganz, ganz junger. Ist er dann eben nach Dresden und als er dann beim WRC war, wollte er ja, glaube ich, auch den nächsten Schritt machen, aber hat sich dann irgendwie nicht ergeben und ist dann wieder in Tirol gelandet. Wie du sagst, der bringt einfach konstant gute Leistung. So, und das ist dann schon sehr viel wert, dass da wenig Schwankung drin ist.
Pashi Chukwuani habe ich mitgenommen von Sturm Graz, den wir auch sehr geschätzt haben. Hat ja bei Lyngby davor gespielt in Dänemark, also auch ein Spieler, den ich schon ein bisschen länger kenne. Das häuft sich inzwischen, weil jetzt, wenn man, wie gesagt, 5 Jahre am Markt ist, hat man doch viele Spieler schon früher bei einer anderen Station im Visier gehabt. Finde, dass er ein bisschen Anlaufzeit gebraucht hat, was mich sogar ein bisschen gewundert hat, um ehrlich zu sein. Ich hätte gedacht, dass er viel schneller schon einen sehr guten Impact hat aufs Spiel, weil es einfach ein sehr rundes Profil ist, ein sehr rundes Box-to-Box-Profil, was er mitbringt. Auch da wieder relativ modern, Umschalten mit dabei, offensiv Umschaltaktion mit dabei, auch ein bisschen Torgefahr, die er ausstrahlt und das gefällt mir als Gesamtpaket sehr gut und ich finde, dass es immer beachtlich ist, wenn Spieler bei eher kleinen Teams spielen, bei eher schwachen Teams spielen, wo sie aber trotzdem ein relativ gutes Datenset am Ende des Tages haben. Ist für mich immer ein Qualitätsmerkmal und würde ich auch immer eher bevorzugen als ein Spieler, der, sagen wir mal, mitschwimmt in der Mannschaft. Ja. Mhm. Kommen wir zu Salzburg. Clement Bischoff ist dahin gewechselt, ebenfalls auch aus Dänemark. Hat mich sehr überrascht, ist für mich ein Schnäppchen auch gewesen. So mit seinem Profil, kann als linker Wingbacker agieren, ist extrem schnell, hat eine sehr gute Chancenkreation, die er im Anschluss auch mitbringt. Also für mich ist die Anschlussaktion da auch echt ziemlich gut. Hat, glaube ich, jetzt ein bisschen das Problem, dass er Alexa Terzic auch auf seiner Position unterwegs ist, den ich halt vom Ding her nochmal etwas höher einschätze. Wo es mich schon ja, so also ein bisschen fast schon traurig stimmt, dass da nicht so ein Riesenspot für ihn offen ist, dass er auf jeden Fall spielt. Und Edmund Baidoo ist für mich offensiv, so wenn ich Waivu so als den Defensiv-Star sehe der Liga, dann ist es Edmund Baidoo für mich in der Offensive, wo ich jetzt so die Breakout-Season bei ihm sehe. Also letzte Saison ja so ein paar Ansätze gehabt, aber jetzt auch nicht so, dass man ihn unbedingt hervorheben müsste. Hat jetzt, finde ich, nochmal einen Schritt gemacht, auch durch natürlich ein paar Abgänge davon profitiert. Ist so der Spieler mit extrem vielen Boxaktionen, der auch so häufig in die Box hineinkommt mit seinem Dribbling, schnell, wendig, agil. Ja, bisschen typische Salzburger Schule natürlich auch. Aber so als Flügelspieler, glaube ich, wird er auf jeden Fall einen Markt haben und auch sehr gefragt sein. Und bei den Stürmern mache ich es kurz. Erik Koizet, wenn er fit ist, ist für mich mit der spannendste Spieler eigentlich auf der Position, weil er eben natürlich noch viel vor sich hat, 19 Jahre alt, der jetzt eben, wie gesagt, ein paar Verletzungsthematiken hinter sich hatte, wo ich aber auch glaube, dass wenn er 100%ig fit ist, er auch jemand ist, der den Sprung so Richtung Top 5 bis Top 7 Liga auf jeden Fall schaffen kann.
Viele Namen dabei, wo ich sofort unterschrieben hätte, auch ein, zwei Überraschungen. Mich wundert es zum Beispiel, dass ein Niki Wurmbrand gerade nicht vorkommt. Den hätte ich mir so rein aus dem Gefühl jetzt erwartet bei Rapid. Aber spannend, sehr spannend. Tino, was sagst du?
Wie du sagst, also Überraschungen, aber klare Nummern dabei. Es ist einfach spannend. Mhm. Es ist brutal spannend, was Daten hergeben, die ganz objektiv sind.
Aber gleich eine Frage hinterher. Gibt es auch Spieler, die katastrophale Daten haben und trotzdem richtig gut funktionieren?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, nicht von der dümmeren Sorte, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber eine Frage, die ich tatsächlich sehr häufig bekomme und wo alle immer ganz hoffnungsfroh sind und sagt, so, jetzt sag doch mal, bei wem liegt ihr denn immer richtig falsch? Ich bin der Meinung, dass das so extrem gar nicht vorkommen kann, weil die Daten ja immer das widerspiegeln, was du auf dem Feld ja auch wirklich leistest und zeigst. Also, dass ein Spieler jetzt eine katastrophale Zweikampfbilanz hat und du aber sagen würdest, hey, der ist doch brillant im Zweikampf, der gewinnt doch jedes Duell, das wird aus meiner Sicht einfach nie passieren, wenn die Datenqualität stimmt. Das Einzige, was du manchmal hast, sind natürlich Entwicklungssprünge von Spielern. Wir hatten das, ich kann mich da an ein, zwei Fälle ganz extrem erinnern. Das war zum einen der Transfer von Maxence Lacroix, als er nach Wolfsburg gegangen ist, wenn man kurz überlegen, Wolfsburg, und danach jetzt der Crystal Palace, dem wir das so überhaupt nicht zugetraut haben, weil dessen Datenset in der zweiten französischen Liga überhaupt nichts Besonderes war. Also es war eher ein bisschen unterdurchschnittlich als überdurchschnittlich, wo wir gesagt haben, ja gut, als Ergänzungsspieler kannst du es sicherlich machen, dass er so durch die Decke schießt, haben wir nicht kommen sehen, lag aber sicherlich auch daran, dass er über ein extremes Tempo verfügt, was wir zu dem Zeitpunkt nicht wissen konnten, weil es die Daten damals nicht gab, als wir das bewertet haben. Das wird sicherlich ein Teilaspekt gewesen sein, wenn man es gewusst hätte, hätte man zumindest sagen können, ja, hat durchschnittlich performt, aber ist brutal schnell. Das wäre vielleicht so die Folgerung gewesen. Anderes Beispiel ist Taiwan Avonici, der zu Nottingham Forest irgendwann gewechselt ist von Union, den wir einfach im Abschluss so schlecht eingeschätzt haben, weil er einfach eine, finde ich auch immer noch, sehr ausbaufähige Schusstechnik hat. Wer ihn mal gesehen hat bei Union Berlin, wird das vielleicht bestätigen können. Trotzdem ist er in die Premier League gekommen, hat dort auch seine Tore gemacht, hat seine Wichtigkeit fürs Team, den wir auch anders bewertet hätten auf Grundlage der Daten und auch subjektiven Eindrücke kommen noch dazu, die wir da hatten. Aber dass es so einen kompletten Split gab, wie gesagt, wo du bei einem und demselben Punkt subjektiv sagst ja und objektiv nein oder andersrum, halte ich für sehr unrealistisch, dass es passiert.
Wir haben ja dir noch ein Beispiel mitgegeben, Isaac Jansson, den hat Rapid und Rapid heftet sich ja ein bisschen auf die Fahnen, dass sie Daten analytisch rangehen bei Transfers. Die haben den für 250.000 gekauft und für 10 Millionen laut Transfermarkt verkauft. Und datenmäßig ist er sehr spannend, aber er hatte jetzt nicht die extremen Statistiken, dass du sagst, der muss jetzt für 10 Millionen wechseln. Dein Eindruck?
Das sehe ich ähnlich. Ich habe ihn mir nochmal angeschaut. Aus meiner Sicht hat Rapita erstmal vieles richtig gemacht, weil sie so die beste Saison genutzt haben von dem Spieler, so die Highlight-Saison, wenn man so möchte, um den Spieler eben bestmöglich zu verkaufen. Ich glaube, es hätte danach und auch davor keine Saison gegeben oder keinen Zeitpunkt gegeben, wo es vielversprechender gewesen wäre. Wenn man sich die Daten bei ihm anschaut und man vergleicht es mit allen offensiven Mittelfeldspielern aus der Liga, dann war es so, dass Jansson vor allem es geschafft hat, sehr häufig den Ball in die Box hineinzutreiben. Und das ist natürlich etwas, wo viele Mannschaften drauf schauen, gerade auf einer offensiven, teils Flügelposition, jemanden zu haben, der genau das schafft, der diesen Übertrag schafft aus, ich habe den Ball und ich gehe ins Dribbling und ich ende damit in der Assist-Zone, wie man so schön sagt, also diese äußeren Bereiche im Strafraum. Da ist er ziemlich häufig reingekommen. Er hat eine sehr, sehr gute Chancenverwertung gehabt, was Großchancen anbelangt, was für mich auch eher von Überperformance spricht, als jetzt für eine durchweg konstant gute Leistung. Und etwas, was jetzt sehr schwer im Podcast hier zu erklären ist, wir haben ein Modell, das sehr darauf basiert, wie schaffst du es, das Spiel gefährlicher zu machen. Also Expected Threat, wem das was sagt, das ist im Grunde genommen das Modell, was dahinter steckt. Also wenn ich an den Ball komme, wie gefährlich ist die Situation? Und wenn ich den Ball wieder abspiele, wie gefährlich ist es dann? Wenn du da ein Plus erzeugst, hast du es ja gefährlicher gemacht. Ist es ein Minus, dann ist es eher ungefährlicher geworden, weil ich den Ball 15 Meter zurückgespielt habe beispielsweise. Und in dem Punkt schneidet Jansson oder hat er in der letzten Saison sehr gut abgeschnitten, dass er es eben immer wieder geschafft hat, den Angriff tendenziell immer gefährlicher zu machen und dort eben auch konstant an den Tag zu legen. Und das ist natürlich schon eine Metrik, wo man sagen kann, hey, das ist schon etwas, was durchweg so ist, was jetzt nicht nur in einem Spiel so war oder in zwei Spielen so war, sondern was man schon durch die Saison hinweg einfach gesehen hat, was aus meiner Sicht ein bisschen der Grund dafür war, warum auch ein bisschen mehr Geld geflossen ist. Von Seiten Nizza ist er, glaube ich, hingewechselt.
Genau. Mhm. Also man bewertet damit doch Potenzial, natürlich, in dem Alter und. Aber trotzdem, für dich auch jetzt nicht der ganz klare Transfer gewesen, den man so machen muss.
Nein, also für die Summe auch auf gar keinen Fall, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Also ich habe heute sehr viel gelernt, Mats. Das war sehr, sehr spannend. Das war, Mario, was du siehst, eine ganz andere Podcast-Folge.
Ja, und ich hänge an deinen Lippen, Mats, wirklich. Aber
sie war besonders und besonders gut. Ja. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
Kann ich nur so zurückgeben. War für mich auch hier ein besonderer Podcast auf jeden Fall. Schon alleine, weil es mal etwas Österreichisches ist, was mich sehr freut. Wir haben auf jeden Fall sehr viele coole Fragen dabei. Und ich hoffe natürlich, dass es eurer Hörerschaft auch sehr zugesagt hat.
Ich glaube, das ist was für die Freaks, Tino. Also ich glaube, dass wir da jetzt vielleicht einmal andere Leute haben, die dann zwei, dreimal reinhören und mitschreiben.
Also ich bin gespannt, ob es jetzt nächsten Transfers gibt von den Top-Talente, die da heute genannt worden sind.
Wir werden es beobachten und wir werden vielleicht dann eine Folge 2 machen.
Sehr, sehr gerne.
Mats, danke für die Zeit.
Vielen Dank.
Danke euch für die Einladung. Und ich komme sehr gerne auch noch mal ein zweites Mal wieder, wenn es noch mehr Fragen gibt oder aus der Community vielleicht sogar was kommt. Immer gern.
Neue Folgen von Man kennt sich, man schätzt sich gibt es jeden zweiten Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.